Deutschlandfunk. Hintergrund.
Protest und Partizipation. 10 Jahre nach der Volksabstimmung zu Stuttgart 21. Eine Sendung von Katharina Thoms.
Ja, solange der Blödsinn nicht aufhört, muss man da halt weitermachen. Ne?
Ich habe am Anfang gesagt, wenn wir mal unter 500 werden, macht es keinen Sinn mehr. Aber ich kann nicht ohne. Es geht nicht, daheim zu sitzen. Montag ist Montagsdemo.
Noch immer wird in Stuttgart an jedem Montagabend demonstriert gegen den Tiefbahnhof, der längst gebaut wird. Die Kritiker des Großprojektes Stuttgart 21 feiern bald ihre 600. Montagsdemo. Thomas Adler und Katja Luft vom Organisationsteam.
Meine Motivation zum Beispiel ist jetzt weiterhin Stachel im Fleisch zu sein.
Also wir sind die kritische Begleitung, die Politik hier in Baden-Württemberg eigentlich dem Projekt angesagt hatte damals.
2010 hatte es scharfe Proteste gegen die Neuordnung des Eisenbahnknotens gegeben. Es folgte ein rechtswidriger Polizeieinsatz mit hunderten verletzten Demonstrierenden, danach eine Schlichtung, die rechtlich nicht bindend war. Die Fronten waren verhärtet. Deshalb hatte die im März 2011 neu gewählte grün-rote Landesregierung eine Volksabstimmung über die Zukunft von Stuttgart 21 versprochen. Doch bei dieser Abstimmung vor 10 Jahren lehnten die Bürger einen Ausstieg des Landes aus dem Projekt ab. Zum Verdruss aller, die gegen Stuttgart 21 auf die Straße gegangen waren.
Ja, es ist trotz allem erstaunlich. Wir haben einen befriedenden Effekt gesehen, das stimmt. Das heißt, da sieht man wieder, was die direkte Demokratie doch leisten kann.
Sagt Sarah Händel vom Verein Mehr Demokratie.
Das ist ja genau die Erkenntnis, die dann neue Landesregierung, glaube ich, aus den Ereignissen auch richtigerweise gezogen hat.
Ulrich Eid, Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg.
Dass nicht erst dann Bürgerbeteiligung stattfinden darf oder gar dann eine Volksabstimmung ohne Diskussion der Positionen und der Argumente, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern im Prinzip mal im Vorfeld sowas schon mitbegleiten muss.
Für die Mitbestimmung und direkte Demokratie in Baden-Württemberg war die Volksabstimmung eine Zäsur. Und auch für den Streit um das Bahnprojekt. Denn der legte sich nun und es wurde weitergebaut. Rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof klaffen riesige Baugruben. Ein Rad- und Fußweg führt vorbei, im ehemaligen Park entlang der Baustelle. Dort kann man die meisten der meterhohen Betonkelchstützen schon sehen. Sie sollen das Dach des unterirdischen Bahnhofs halten. Fertig ist der neue Tiefbahnhof Stuttgart 21 noch lange nicht. Auch 10 Jahre nach der Volksabstimmung werden noch Tunnel gegraben, Gleise verlegt, Brücken gebaut. Ende 2025 will die Bahn den neuen unterirdischen Durchgangsbahnhof in Stuttgart einweihen. Das Datum wurde schon mehrmals verschoben. Stand heute soll Stuttgart 21 etwa 8,2 Milliarden Euro kosten, sagt die Bahn. Der Bundesrechnungshof ging allerdings schon vor 5 Jahren von etwa 10 Milliarden Euro aus. Nach der Volksabstimmung im November 2011 betonte Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen, der Anteil Baden-Württembergs an dem Projekt in Höhe von 930 Millionen Euro werde nicht steigen.
Es ist jedenfalls klipp und klar so, auf allen Ebenen im Parlament, auf Parteitagen, im Kabinett ist beschlossen, dass wir mehr nicht bezahlen.
Und so steht es auch im aktuellen Koalitionsvertrag. Doch noch immer ist nicht klar, wer wird die Mehrkosten von mindestens 3,7 Milliarden Euro bezahlen. Die Bahn hat ihre Projektpartner, das Land Baden-Württemberg, die Region und die Stadt Stuttgart, deshalb verklagt. Eine Entscheidung vor Gericht steht aus. Probleme wie mangelhafter Brandschutz oder Wassereinbrüche beim Tunnelbau sind bis heute nicht gelöst.
Vielen Dank, toll, dass ihr da seid.
Grund genug für die rund 300 Menschen, sich an einem Novembermontag auf dem Schlossplatz in Stuttgart zu versammeln.
Guten Abend, liebe Fangemeinde eines sinnvollen Bahnknotens. Mein Name ist Michael Becker von Kern 21. Ich begrüße Sie im Namen des Demo-Teams herzlich zur 586. Montagsdemo.
Michael Becker organisiert seit 10 Jahren den Protest mit. Auch in den Pandemiemonaten wurde weiter demonstriert. Wenn es auf der Straße nicht ging, traf man sich online. Jetzt im November, solange es noch geht, ziehen sie nach der Kundgebung immer wieder montags durch Stuttgarts Straßen zur Baustelle am Hauptbahnhof. Die meisten Menschen sind jenseits der 50. Jede und jeder hat eine eigene Geschichte und Motivation. Wie Hans-Jörg Jäkel, Eisenbahningenieur und seit Jahren hier engagiert.
Ich war eigentlich in den 90er Jahren von Stuttgart 21 begeistert. So viel neue Infrastruktur, das kann nur was Tolles sein. Bis ich 2009 mal einen Vortrag gehört habe, dass der Bahnhof schräg werden soll. Und das ist für mich als Eisenbahner halt nicht vorstellbar.
Auch Barbara Drescher läuft im Demozug mit Maske und warm eingepackt.
Ich bin von Beruf Landschaftsplanerin und ich leide ständig unter dem, was wir hier Dummes an Stadtentwicklung machen und uns das Grün selber weggraben. Ja? Das ist für mich was ganz Wichtiges, an was mitzumachen, wo vielleicht noch was zu verändern ist im Leben.
Genau daran haben viele nicht mehr geglaubt, 2011, dass sie nach der Volksabstimmung noch etwas ändern können. Tatsächlich ist das Bündnis der Bahnhofsgegner stark geschrumpft. Viele Akteure, allen voran die großen Umweltverbände, haben das Ergebnis akzeptiert. Für das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 kam das nie in Frage. Nach der Demo wärmen sie sich in einem Café auf. Auch Christa Schnepf, seit fast 10 Jahren dabei, sammelt nach wie vor Spenden, will aufklären.
Im Hintergrund ist natürlich schon klar, dass die natürlich bauen und dass man das jetzt durch die Demo nicht stoppen wird. Ich denke, wenn, dann müsste irgendein äußeres Ereignis dazukommen.
Co-Organisator Thomas Adler sieht es ähnlich. Bis vor kurzem war er Stadtrat für die Linke im Stuttgarter Gemeinderat.
Wer hätte Ende der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre gedacht, dass die Bundesrepublik Deutschland aus der Atomkraft aussteigt? Das hätte damals auch keiner geglaubt und man ist dagegen angerannt.
Es ist auch eine Menge Frust im Spiel. Aber niemand geht hier so weit, sich in die radikalen Corona-Proteste der Querdenker einzureihen. Auch wenn das Klischee vom schwäbischen Wutbürger gerade am Anfang auch für die Querdenkerbewegung bemüht wurde. Sozialwissenschaftliche Studien zeigen, diese Verbindungen zwischen den Protestgruppen gibt es nicht. Die Gegnerinnen und Gegner von Stuttgart 21 sehen eher eine Nähe zur Klimaschutzbewegung. In diese Richtung geht auch das Alternativkonzept für den Bahnhof, das das Aktionsbündnis im Sommer präsentiert hat.
Wir nähern uns immer mehr einem Klimanotstand. Zeit, grundsätzliche Fragen zu stellen, auch bei Stuttgart 21. Auch bei den Verkehrsbelastungen in unseren Städten.
Die Videoanimation zeigt, wie die schon gebauten Bahnhofstunnel für ein City-Logistikzentrum genutzt werden könnten. Man könnte noch Milliarden sparen, so die Ingenieure vom Aktionsbündnis. Die neue Regierung in Baden-Württemberg hat aber längst andere Pläne. Im Frühjahr haben sich Grüne und CDU im Koalitionsvertrag auf 2 Zusatzprojekte geeinigt. Beide könnten nochmal knapp 2 Milliarden Euro kosten. Ein weiterer Tunnel, um schneller zum Flughafen zu kommen, und der Bau eines zweiten unterirdischen Bahnhofs. Vor allem der frühere Gegner des Tiefbahnhofs und jetzige Verkehrsminister von den Grünen, Winfried Herrmann, setzt sich dafür ein und bestätigt damit offiziell, was seit der Schlichtung bei Stuttgart 21 kritisiert wird, dass der neue Durchgangsbahnhof mit nur 8 Gleisen zu klein ist. Entschieden ist allerdings noch nichts. In der breiten Öffentlichkeit spielt Stuttgart 21 seit der Volksabstimmung trotzdem kaum noch eine Rolle. Die Abstimmung vor 10 Jahren hatte aber noch einen anderen Effekt.
Wir werden eine Politik des Gehörtwerdens machen. Eine Politik, die neue Schritte in die Bürgergesellschaft macht. Das ist die große Lehre aus dem Konflikt um Stuttgart 21.
Ministerpräsident Winfried Kretschmann 2011 im Südwestrundfunk. Tatsächlich wurde die Bürgerbeteiligung zu einem Schwerpunkt der damals neuen grün-roten Landesregierung. Bürgerinnen und Bürger werden seither früher in die Planung solcher Projekte einbezogen und die teils sehr hohen Hürden bei Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Begehren wurden gesenkt in Baden-Württemberg.
Also der Daumen geht eher nach oben. Wir haben uns aufgemacht in viele richtige Richtungen,
sagt Sarah Händel, Geschäftsführerin beim Verein Mehr Demokratie. Der Lobbyverband berät Kommunen und Bürgerinitiativen zum Thema Bürgerbeteiligung. Die Quoren für Entscheide wurden gesenkt. Die Menschen bekamen mehr Zeit zum Unterschriftensammeln und mehr Befugnisse. Man darf sich auch in laufende Bauplanungen einer Gemeinde einmischen. Die Zahl der Bürgerentscheide ist nicht enorm, hat sich aber fast verdoppelt, auf durchschnittlich 25 im Jahr. Die Befürchtung der Städte und Gemeinden, es würden vor allem Einzelinteressen durchgedrückt, habe sich nicht bestätigt, sagt Sarah Händel.
In der Realität geht es nämlich 50-50 aus. Ja? Ungefähr gewinnen in 50% der Fällen die Initiativen, in 50% der Fällen gewinnen die Gemeinderäte.
Das Ergebnis ist dann für 3 Jahre verbindlich. Dennoch, im Ergebnis sorgt so ein Entscheid oft für viel Emotionen vor Ort. Händel sieht darin eher Stellvertreterkonflikte.
Je seltener wir den Menschen die Chance geben, auch mal direkt abzustimmen und ihre Meinung kundzutun, desto aufgeladener werden die. Da werden dann halt diese Möglichkeiten, wo wir mal gefragt werden, genutzt, um diese Gefühlslagen dann dem System mitzuteilen.
Baden-Württemberg hat dafür aber noch andere Formen der Bürgerbeteiligung entwickelt.
Sie müssten noch Ihre Stummschaltung aufheben? Genau. Wir haben heute, wie gesagt,
mehr als 50 Menschen sitzen im zweiten Corona-Herbst in einer Videokonferenz, zusammengeschaltet im Bürgerforum der baden-württembergischen Regierung, um deren Corona-Politik zu diskutieren, neue Impulse zu geben.
Ist es fair, dass Ungeimpfte von bestimmten Bereichen des öffentlichen und Berufslebens ausgeschlossen sind?
Die Moderatorin leitet die Diskussion ein. Die Teilnehmenden in den kleinen Gruppen sind Mütter, Rentner, Unternehmerinnen, Studenten. Ein Querschnitt der Bevölkerung. Zufällig ausgewählt. Sie haben schon fast 2 Stunden zugehört.
Also fang ich mal an, wenn keiner.
Fatih Yilmazli ist schon geübt. Der Lokführer aus dem Schwarzwald ist seit 11 Monaten dabei.
Also ich will es eingrenzen. Geht zum Privatvergnügen, geht zum Arbeiten.
Ja, ehrlich gesagt, die, wo nicht geimpft sind, sie sollen nicht mal zum Arbeiten gehen.
Pro, Contra, abwägen. Wie kann eine gute Politik aussehen? In den 11 Monaten Bürgerforum habe er viel über Regierungspolitik gelernt, sagt Yilmazli.
Es ist nicht so einfach, wie manche denken und in Twitter einfach mit einem Fake-Profil irgendwelche Kommentare von sich geben und hier, ach, die Regierung macht dies, ach, die Landesregierung ist so schlecht. Das ist so komplex und deswegen, ich habe da schon einen riesen Respekt davor.
Auch Michaela Dreier, Krankenpflegerin in einer Reha-Klinik und Teilnehmerin am Corona-Bürgerforum, sieht das so.
Ich habe gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, Entscheidungen zu treffen, die dann nachher viele betreffen. Ich muss zwar in meinem Beruf regelmäßig schnell auch Entscheidungen treffen können, die betreffen aber eine kleine Gruppe. Also die haben ja jetzt nicht Auswirkungen für ganz, ganz viele Menschen.
Dreier, Yilmazli und die anderen wollen aber nicht nur Regierungspolitik verstehen. Die Regierung soll auch die Menschen besser verstehen. Beschäftigte der Landesregierung hören zu bei den Diskussionen, reichen die Ergebnisse weiter.
Am Ende des Prozesses wird dann ein Abschlusskommuniqué stehen und das wird dann auch überreicht werden. Aber bereits die Zwischenschritte werden dann ins Kabinett, werden in den Landtag eingespeist.
Das verspricht Barbara Bosch. Sie ist gerade zur neuen Staatsrätin für Zivilgesellschaft ernannt worden und damit zuständig für die Bürgerbeteiligungsprozesse in Baden-Württemberg. Boschs Vorgängerin hat 10 Jahre lang die Beteiligungspolitik etabliert. Der Bürgerdialog ist ein Kernanliegen geworden. Bei strittigen Bauprojekten, polarisierenden politischen Themen sollen die Menschen direkt befragt werden.
Und das hilft nicht nur im Hinblick auf eine zu treffende Entscheidung, das hilft sogar sehr viel früher schon, wenn ein Thema überhaupt erst ansteht.
Von Regierung und Landtag wurden inzwischen 10 große Bürgerforen in Baden-Württemberg gestartet. Zufällig ausgewählte Menschen haben über die Altersversorgung für Abgeordnete oder über den Umbau der Stuttgarter Oper diskutiert. Am Ende steht immer eine Empfehlung. Wie weiter? Kritiker sagen, die Foren kamen oft zu spät im Prozess und nicht immer wurden die Empfehlungen dann auch umgesetzt.
Es ist nicht in allen Fällen völlig anders entschieden worden, aber unabhängig hiervon. Von vornherein wird sehr deutlich gesagt, dass wir in der repräsentativen Demokratie sind, dass es Gremien gibt, die zu entscheiden haben und die auch entscheiden werden.
Es ist kein Ersatzparlament in irgendeiner Form. Und es geht ja auch nicht um Repräsentativität, sondern es geht darum, Menschen zusammenzubringen, die dann eine Position formulieren, die sich auf diesen Prozess einlassen.
Sagt auch Ulrich Eid. Der Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg hat in mehreren Studien die Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg untersucht und kommt, wie auch andere Forschende, zu einem positiven Fazit. Und zwar unabhängig davon, ob die Empfehlungen von der Mehrheit im Parlament auch übernommen wurden.
Ja, also das ist das Interessante, dass das in einer ganzen Reihe von Fällen so zu beobachten war. Und da zeigt sich, glaube ich, schon, dass immerhin positiv bewertet worden ist, dass die Dinge überhaupt diskutiert worden sind.
Gleich zu Beginn ihrer Regierungszeit, vor 10 Jahren, hat Grün-Rot in Baden-Württemberg festgelegt, Ob nun Straßen gebaut werden, Gewässer renaturiert oder andere Bauprojekte anstehen, wenn das Land sie baut, müssen Bürgerinnen und Bürger früh einbezogen werden. Noch bevor es konkrete Planungen und Beschlüsse gibt. Eine der Lehren aus dem Fiasko um Stuttgart 21 vor 10 Jahren. Ulrich Eid.
Und der entscheidende Vorteil daran ist eben, man hat keine Situation, in der Verbände oder Interessengruppen, die jeweils aber dann auch ihre Interessen ins Schaufenster hängen. Das zeigt sich dann eben in sehr vielen dieser Verfahren, dass die Menschen eine sehr große Bereitschaft haben, zusammen sich erstens zu informieren, aber dann auch zusammen zu diskutieren und mal zu versuchen, wie kann man denn zu vernünftigen Lösungen da kommen.
Das Ziel? Probleme früh erkennen und ausräumen. Protest soll gar nicht erst entstehen. Trotzdem wird auch immer wieder Kritik laut. Gerade das Corona-Bürgerforum wurde von der Opposition als Alibi-Veranstaltung missbilligt. Für den Verein Mehr Demokratie sind solche Bürgerdialoge wichtig, aber höchstens ein Element der Beteiligung. Sarah Händel.
Und gerade die dialogischen Verfahren könnten sehr gut mit direkter Demokratie kombiniert werden, indem man sagt, man macht ein dialogisches Verfahren, um einen inhaltlichen Vorschlag zu entwickeln. Und dann kann man aber ohne Probleme über diesen Vorschlag eine direktdemokratische Abstimmung machen.
Die baden-württembergische Regierung will aber eher die Bürgerdialoge weiter ausbauen. Über direktdemokratische Verfahren äußert sich die Regierung heute kritischer als noch vor 10 Jahren. Staatsrätin Barbara Bosch.
Die Themen sind dann polarisiert, es gibt eine Asymmetrie und am Ende des Tages weiß man nicht mehr, ist das, was man hört, sind das die lauten Stimmen nur oder ist das wirklich die Breite der Bevölkerung, ist das ein Querschnitt im Meinungsbild?
Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen ist zurückhaltender geworden. Die Politik des Gehörtwerdens sei nicht automatisch ein Erhörtwerden. Aktuell überlegt Kretschmann öffentlich, ob Bürgerentscheide zu Windkraftanlagen sogar eingeschränkt werden sollen. Lokale Abstimmungen über die Grundsatzfrage für oder gegen Windkraft möchte er am liebsten verhindern.
Wenn wir jetzt die Energiewende zu einem nationalen Projekt erklären, dann muss das auch auf anderen Ebenen entschieden werden. Das Ding wird jetzt so geordnet, dass Dinge eben von überregionaler Bedeutung nicht regional entschieden werden können. Verstehen Sie, die Entscheidung, ob der Infraschall von Windkraftanlagen die Gesundheit beeinträchtigt, das ist nicht Aufgabe der örtlichen Behörden.
Hintergrund des Plans: Baden-Württemberg will in den kommenden Jahren im staatlichen Wald 1000 Windräder bauen und das möglichst schnell. Um Planungsverfahren zu verkürzen, könnten die Menschen grundsätzlich in einer landesweiten Volksabstimmung entscheiden, ob sie dafür sind oder dagegen. Eine solche Volksabstimmung über Windkraft wäre die erste seit Stuttgart 21. Allerdings zeigt eine Auflistung des Vereins Mehr Demokratie, in den vergangenen 3 Jahren gab es nur 4 Bürgerentscheide über Windkraft. 3 sprachen sich für den Bau aus. Um das Vorhaben der Landesregierung umzusetzen, bräuchte es auch Gesetzesänderungen auf Bundesebene. Ministerpräsident Kretschmann hofft auf die neue Bundesregierung.
Ja, das müssen wir erst klären. Das ist ja jetzt alles im Fluss. Jedenfalls haben wir ja nicht die Absicht, die Verfahren zu beschleunigen und die Bürgerbeteiligung niederzuwalzen. Es ist nicht Absicht dieser Regierung.
10 Jahre nach der Volksabstimmung über Stuttgart 21 ist das Fazit über die Politik des Gehörtwerdens trotzdem überwiegend positiv. In der Zivilgesellschaft, in der Politik und auch in der Wissenschaft. Ulrich Eid.
Sicherlich in Deutschland ist Baden-Württemberg hier Vorreiter.
Das war der Hintergrund. Protest und Partizipation. 10 Jahre nach der Volksabstimmung zu Stuttgart 21. Eine Sendung von Katharina Thoms. Redaktion Monika Dittrich.